Dieser Podcast wird präsentiert von X-Bionic, offizieller Ausrüster von Swiss-Ski und Sportteig-Hersteller für Wintersport, Trailrunning und Cycling.
NZZ Akzent. Was für uns ganz alltäglich und normal erscheint, ist für unseren Nahost-Korrespondenten Daniel Böhm im Libanon etwas Außergewöhnliches. Busfahren. Daniel, du hast dich in einen Bus gesetzt, um zu recherchieren. Wie kam das?
Ja, also eigentlich fahre ich ja nicht viel Bus im Libanon. Also viele Libanesen versuchen selten Bus zu fahren oder es zu vermeiden. Das ist unsicher, ein bisschen chaotisch. Man weiß nie, wo diese privaten Busse oder Sammeltaxis, die es da gab, hingefahren sind. Dann habe ich aber gehört, dass es jetzt im Land ein neues öffentliches Bussystem gibt. Und das in einem Land, in dem normalerweise sowas nie existiert hat. Und das wollte ich natürlich ausprobieren. Und dann bin ich in Tripoli in den Bus eingestiegen und bin dann mit diesen Bussen quasi quer durch das Land weiter, immer weiter nach Süden gefahren. Und während dieser Fahrt ist mir dann relativ schnell aufgefallen, dieser Bus ist mehr als einfach nur ein Verkehrsmittel, sondern das ist fast schon sowas, etwas, was den Leuten im Libanon eben auch Hoffnung gibt.
In Libanon entsteht zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein staatliches Busnetz. Für viele Menschen im Land sei das ein Symbol für eine bessere Zukunft, sagt Korrespondent Daniel Böhm. Ich bin Marlin Ühler. Daniel, der Libanon, ein kleines Land, gerade mal ein Viertel so groß wie die ebenfalls kleine Schweiz, sieht aus der Luft betrachtet ein wenig aus wie ein langgezogener Tintenklecks. Mit einem langen Küstenstreifen und da im Norden, du hast es erwähnt, an der syrischen Grenze, beginnst du deinen Roadtrip im Bus in der Stadt Tripoli. Wie war denn der Start?
Ja, der Start war interessant, weil man ist halt im Zentrum von Tripoli. Tripoli, muss man wissen, ist eine arme Stadt, ganz oben im Norden. Ziemlich chaotisch, Taxis, ganz viel Verkehr, Chaos. Und dann habe ich diesen Busbahnhof gesucht und dann stand eben da ein lila Bus. Und das ist eben dieser neue Bus vom öffentlichen Verkehr. Da bin ich eingestiegen, habe mir ein Ticket geholt beim Fahrer. Der Fahrer meinte erstmal, es geht noch 10 Minuten, bis wir losfahren und so. Habe ich mich so hingesetzt, waren ein paar wenig Leute drin, mitfahrende. Und dann ist dieser Bus losgefahren und der ist tatsächlich pünktlich losgefahren. Und das war eben schon mal überraschend, weil normalerweise warten die Fahrzeuge halt so lange, bis sie voll sind. Ja, und das war jetzt anders.
Wie muss ich mir denn diesen lila Bus vorstellen? Kannst du das ein bisschen beschreiben für uns?
Ja, von außen für Schweizer Verhältnisse sieht das alles ein bisschen ältlich aus. So ein kleiner Mitsubishi-Bus aus den 80er, 90er Jahren, der so ein bisschen schrottig aussieht von außen, aber schön neu zurechtgemacht ist. Drin ist einigermaßen sauber. Es gibt auch so Kameras, die ihn überwachen. Also die gucken, dass der Fahrer nicht raucht oder nicht irgendwie am Handy spielt, wenn der fährt. Es gibt so einen GPS-Tracker, der halt dann immer zeigt, wo die Busse unterwegs sind. Und insgesamt gibt es 11 Linien und 90 Busse. Also es gibt Busse, die halt in Beirut in der Hauptstadt rumfahren. Es gibt eben diesen Überlandbus, den ich genommen habe, von Tripoli in den Süden. Und das Ganze ist so seit knapp einem Jahr im Einsatz in Beirut und jetzt auch über das ganze Land verteilt, eben von Nord bis nach Süd.
Und dann fährt ihr los?
Genau, dann fährt dieser Bus pünktlich los und dann kommt man aus Tripoli raus und macht sich auf den Weg nach Süden und dann tuckert dieser Bus so ein bisschen durch den Verkehr. Irgendwann ist dann das Meer zu sehen, da kommt dann so eine leichte Brise. Man hat so einen Geruch von Salz und Benzin, der durchs offene Fenster dringt. Und während der Bus so fährt, habe ich dann auch angefangen, mit ein paar Leuten zu sprechen, also mit ein paar anderen Fahrgästen. Da war beispielsweise eine Nonne, die unterwegs ist in einer kleinen Stadt südlich von Tripoli. Und die hat dann auch gleich gesagt, dass sie eben immer mit diesen staatlichen Bussen jetzt fährt, weil sie eben das gut findet, dass diese Busse staatlich sind. Und sie meint eben, wir wollen einen Staat und für uns Libanesen ist das toll, dass es jetzt einen staatlichen Bus gibt.
Wie meint sie das?
Ja, das kommt eben nicht von ungefähr, dass man so eine Aussage hört. Weil man muss halt wissen, im Libanon ist der Staat alles andere als präsent. Das Land ist extrem korrupt. Die Kassen der Regierung sind leer. Es gab da eine Wirtschaftskrise, die das Land ausgehöhlt hat. Es gibt viel Korruption. Es gab auch noch einen Krieg im letzten Jahr, der dazu geführt hat, dass Libanon sehr kaputt war. Die Politiker haben sich meistens selber bereichert und das Land verlottern lassen. Und deswegen gab es halt wenig Vertrauen in den Staat und der Staat war eigentlich auch nirgendwo aktiv. Und deswegen ist es halt für viele Libanesen fast ein Wunder, dass jetzt seit Jahrzehnten mal wieder ein staatliches Bussystem existiert.
Und wie ist es denn zu diesem Wunder gekommen?
Ja, das haben die Libanesen Aouni Ahdab zu verdanken. Das ist so ein junger Unternehmer, auch aus Tripoli, Transportunternehmer. Normalerweise hat er Lastwagen. Und der hat sich vor einem Jahr um eine Konzession bemüht. Seither führt er dieses staatliche Busunternehmen als quasi öffentlich-private Partnerschaft, die erste ihrer Art im Libanon.
Aber die Busse gehören dem Staat, nicht seinem Unternehmen.
Ja, genau. Also er hat diese Konzession, die Busse, die waren dem libanesischen Staat 2021 von Frankreich geschenkt worden. Und damals haben die der Staat dann versucht, die selber zu betreiben. Das ist gescheitert, relativ schnell. Also die fuhren dann ein bisschen rum, hat dann aber schnell aufgehört, die haben es nicht hingekriegt. Und daraufhin haben die das ausgeschrieben, diesen Auftrag. Und Ahtabs Firma ACTC hat sich dann darum beworben und hat dann diese Konzession bekommen. Man muss halt wissen, dass Ahtab, dass der schon immer den Traum gehabt hat, eben so Busse zu betreiben im Libanon, weil sein Großvater schon mal ein Busunternehmer gewesen war, und zwar im Libanon sogenannter goldener Zeit vor dem Bürgerkrieg.
Vor dem Bürgerkrieg, das heißt vor 1975, da gab es also bereits einmal ein Bussystem, also ein öffentliches Bussystem.
Ja, genau. Damals in den 60er Jahren, da gab es wirklich ein nationales Busnetz und es gab zudem auch ein Eisenbahnnetz. Es gab auch Zugverbindungen zwischen größeren Städten. Davon ist heute nichts mehr übrig. Diese 15 Jahre Krieg von 1975 bis 1990 und dann nachher auch die ganze Misswirtschaft hat dazu geführt, dass das alles entweder verrottet oder runtergewirtschaftet wurde. Wenn man eben von Tripoli mit dem Bus Richtung Beirut fährt, dann sieht man dann immer mal wieder hier so eine Brücke oder da ein paar Schienen von dieser alten Eisenbahnlinie, die nie wieder aufgebaut wurde.
Also das heißt natürlich deshalb umso wichtiger ist eine Buslinie.
Ja, richtig. Und deswegen ist es halt auch so was Besonderes, dass die jetzt existiert. Und es war ja auch nicht einfach. Also Ahtab, dieser junge Unternehmer, hat ja auch viel Geld reingesteckt selber. Also er hat da diese Busse auf Vordermann gebracht, hat sie neu anmalen lassen, reparieren lassen, hat dieses GPS-System eingebaut, hat ein Ticketing-System eingeführt. Also er hat sich da schon bemüht, eben das alles auf einen neuen Stand zu bringen.
Also und du sitzt jetzt also in einem solchen alten französischen Lila-Bus von Tripoli im Norden der Küste, entlang runter unterwegs in die Hauptstadt Beirut. Das ist ja nicht wirklich weit.
Genau, das Land ist nicht so groß. Man fährt dann ungefähr so ein bisschen mehr als eine Stunde dieser Küste entlang über die Autobahn. Ja. Es wird immer dichter besiedelt, wenn man so nach Beirut reinkommt. Also man merkt dann auch, dass es auch keine urbane Planung gibt. Also das Chaos ist nicht nur im Busnetz oder im öffentlichen Verkehr, sondern auch in der Art und Weise, wie das Land sich entwickelt hat. Und kommt dann in diese Vororte von Beirut, wo halt alles lärmig ist und Autobahnen und überall Geschäfte und irgendwelche Garagen und halbwertige Häuser. Es ist alles sehr, sehr chaotisch. Und die Nonne, mit der ich mich am Anfang unterhalten habe, ist dann natürlich schon lange ausgestiegen. Dafür sind dann andere Leute reingekommen, syrische Arbeiter, äthiopische Hausangestellte. Also alles Leute sind, die halt nicht viel Geld haben auch.
Also eben diese staatlichen Busse kann man sich gut leisten.
Ja, genau. Die kosten ungefähr $2 maximal ein Ticket. Anders wäre es viel teurer, zum Beispiel von Beirut nach Tripoli zu fahren. Und deswegen gibt's halt dann auch Leute, die das eben mitnutzen. Aber es passt eben nicht allen. Also als der Bus dann in Beirut ankam, wurde er durchaus auch kritisch beäugt.
Wieso? Was war da?
Ja, bevor es diese staatlichen Busse gab und auch jetzt noch, gibt's halt ganz viele private Transportunternehmen. Also es sind so Familien- und Kleinunternehmen, manche sind Mafia-ähnlich aufgeteilt, haben sich so Routen aufgeteilt. Das sind dann irgendwelche Fahrer, die halt ihre Busse füllen, überfüllen und dann mit 120 über die Autobahn blochen, ohne dass man genau weiß, wie das gewartet ist und ohne dass man genau weiß, welche Route was nimmt. Mhm. Das war sehr chaotisch.
Gut, aber irgendjemand musste ja Busse anbieten, wenn der Staat es nicht tut und wenn es auch kein Zugsystem gibt.
Eben, genau, und das ist ein bisschen das Grundproblem. Also man hat dann diese dubiosen Strukturen, die keiner kannte, ohne wirkliche Ordnung statt dem Staat. Und die Leute haben da dann auch ihre Freunde verteidigt. Das heißt, es gab, als diese staatlichen Busse auftauchten, am Anfang auch Angriffe auf diese Busse. Und es ging dann eine Weile, bis sich das gelegt hat und sich das ein bisschen durchgesetzt hat. Also das gab dann durchaus auch Widerstand.
Okay, und du kommst jetzt also in Beirut an und musst umsteigen. Steigst du erstmal aus jetzt?
Genau, dann steige ich aus und dann bin ich eben auf dieser Kola-Kreuzung im Süden von Beirut. Das ist so eine Art Kreisel unter einer Autobahnbrücke. Auch wieder alles voller Benzin und Abgase und lärmig und chaotisch. Dann trifft man auf all diese privaten Fahrer, die kommen dann auf einem zu mit Zigarette im Mund und sagen so, hey, ich kann dich in die BK-Ebene fahren oder in den Süden fahren. Und das sind halt auch Typen, die sehen auch so aus, wie sie dann fahren.
Das heißt?
Der eine hatte so Michael Schumacher vorne drauf gestanden. Und sonstige Weisheiten aufs Auto. Und die Leute hingen halt fast schon aus den Fenstern raus. Und der hat halt noch zwei mehr reingestopft, bevor er dann über die Berge losgefahren ist. Und der hat natürlich gesagt, ja, ich fahre natürlich viel schneller als die staatlichen Busse. Die sind keine Konkurrenz. Die hänge ich locker ab und so. Ja. Naja, diese ganze Szene dort ist halt fast ein bisschen sinnbildlich. Jetzt nicht nur für den Transportsektor, sondern auch für das ganze Chaos, das halt in Beirut herrscht. So diese überfüllten Minibusse Oben stehen die Autos im Stau, weil natürlich auch die Infrastruktur des Landes extrem mangelhaft ist. Mhm. Und auch dort taucht dann irgendwo eben so ein lila Bus auf, einer von diesen neuen staatlichen Bussen. Und dort bin ich dann eingestiegen in den zweiten Teil der Reise in Richtung Süden, nämlich nach Tyros, die große Stadt im Südlibanon.
Wir sind gleich zurück.
Es geht nicht um ein Produkt, es geht um das Gefühl. X-Bionic. Feel Supernatural. Entdecke jetzt kuratierte Angebote auf Premium-Wintersportgear wie unsere Baselayer Energy Accumulator, Heatloop oder Mighty Woo unter x-bionic.com/nzz.
Okay, also Daniel, du fährst auf deinem Bus-Roadtrip Richtung Süden, hast du erzählt, raus aus Beirut. Nimm uns doch ein bisschen mit. Wie sieht es denn da aus? Also der Blick aus dem Busfenster.
Ja, also man fährt halt dieser Küste entlang, auch hier wieder extrem überbaut. Vieles, man sieht das Meer, die Sonne geht langsam runter, das Licht wird so ein bisschen goldener, wie das halt immer wird am Nachmittag in der Levante, beziehungsweise im Libanon. Mhm. Und der Bus fährt dann so runter in Richtung Süden. Und,
also auch in die Gebiete der Hisbollah, kann man sagen.
Genau, der Bus fährt dann eben in diese Gebiete, wo die Hisbollah halt sehr stark verwurzelt ist. Also war dann schon hinter Sidon, der ersten großen Stadt im Süden. Und dann kommt man so richtig ins Hisbollah-Land auch rein. Da sieht man auch die Fahnen rechts und links an der Autobahn. Mhm. Und auf so einer Fahrt dorthin offenbart sich dann eben auch ein bisschen das Kern des Problems in Libanon. Denn im Land gibt es ja nicht nur Korruption und Misswirtschaft und Staatsversagen, also dass halt dieser Staat nicht mehr existiert, sondern eben auch noch diese Miliz, die schwer bewaffnete Schiit-Miliz Hisbollah, die wiederum einen Staat im Staat bildet und sich auch über staatliche Entscheidungen hinwegsetzt. Und die Hisbollah ist durch den Krieg gegen Israel im letzten Jahr stark geschwächt, aber sie ist eben immer noch da. Und man merkt dann eben, wenn man mit den Leuten in Libanon redet, wie viele Leute müde sind von diesem ganzen Chaos. Sie haben Bürgerkrieg erlebt und dann die ganzen Wirtschaftskrisen und jetzt wieder einen Krieg letztes Jahr und nichts funktioniert. Und sie wünschen sich eigentlich Recht und Ordnung und eben auch einfach irgendwie eine staatliche Autorität. Mhm. Und deswegen wird das eben so gefeiert, wenn es irgendwas Staatliches gibt. Eben auch den öffentlichen Verkehr, also auch diese staatlichen Busse.
Mhm. Also würdest du sagen, gerade die Menschen im Süden, also nach südlich von Beirut, wenn du da runterfährst, die freuen sich besonders über diesen lila Bus als Zeichen des Staates, respektive als Zeichen eines wieder besser funktionierenden Staates?
Ich glaube, überall im Land. Die Leute freuen sich, wenn irgendwas gebaut wird, wenn eine Straße planiert wird, freuen sie sich, wenn eben ein Bus kommt, weil einfach so vieles kaputt und schlecht und runtergewirtschaftet ist. Und im Süden ist es natürlich einfach noch frappanter, weil das Land halt mehr gelitten hat. Und als ich da mit dem Bus in den tiefen Süden komme, also kurz vor Tyros, dieser großen letzten Küstenstadt im Süden, fährt man halt dann so Bananenplantagen vorbei und hat dann so vereinzelte Häuser. Das Land wird auch ein bisschen weniger bebaut. Aber man sieht eben auch die Schäden des letzten Krieges. Mhm. Wenn man reinfährt nach Tyros, gibt es halt Gebäude, die immer noch weggebombt sind. Und die Straßen sind im schlechten Zustand. Mhm. Es hat wahnsinniger Investitionsbedarf da. Und je weiter man eben südlich geht, desto schwieriger wird das. Im Grenzgebiet zum Beispiel, südlich von Tyros, da steht dann gar kein Haus mehr. Bis heute herrscht eigentlich immer noch ein Drohnenkrieg. Mhm. Im Moment ist es ja so, dass das wieder aufgenommen hat. Es gibt jetzt auch mehr israelische Angriffe gegen angebliche Hisbollah-Stellungen. Also dort ist halt dieses Problem und diese Schwierigkeit sind halt ganz besonders sichtbar. Mhm.
Wie war denn dein Eindruck jetzt insgesamt von dieser Fahrt, wenn du so ein Fazit ziehen müsstest?
Ja, also es ist irgendwie berührend und schön auf eine gewisse Art, weil wenn man Libanon kennt und sieht, mit wie wenig kleine Dinge den Leuten schon Hoffnung geben, ist es wirklich schön. Vieles ist aber auch immer noch sehr improvisiert. Also es gibt da diese Tickets mit so einem Barcode, aber früher ist es so, haben die Fahrer dafür ein bisschen Geld eingesammelt. Manchmal machen sie das immer noch, obwohl man eigentlich jeder einzeln zahlen sollte. Es gibt auch keinen Ticketautomat und keine Bushaltestellen bisher. Mhm. Man muss da ein bisschen gucken, wo der dann hält. Aber mittlerweile gibt es eine App. Und das ist dann witzig. Manchmal steigen die Leute halt einfach irgendwo am Straßenrand ein oder wieder aus und man kann dann auch mal anhalten.
Also man hebt einfach die Hand, wenn man rein will.
Ja, ja, das geht dann so ein bisschen, ja. Also viel ist noch improvisiert. Und es gibt halt auch noch Sachen, die fehlen. Also es gibt Orte, die noch nicht verbunden sind. Zum Beispiel zum Flughafen. In Beirut fährt noch kein Bus. Oh, da gibt es noch keine Konzession.
Das wäre ein wichtiger Knotenpunkt.
Genau. Aber im Großen und Ganzen zeigt es schon irgendwie halt, wo sich das Land befindet. Ne? Libanon ist an einem Scheideweg. Es könnte erneut in einen Krieg abgleiten, im Chaos landen. Oder es könnte vielleicht der erste Schritt sein auf einem langen Weg zu einer gewissen Normalisierung, wo es eben einen Staat gibt, der funktioniert einigermaßen mit dem staatlichen Busnetz bis eben ins hinterletzte Dorf.
Und was machst du denn jetzt, als du da in Tyros, also quasi an der Endstation ankommst? Wie geht's weiter?
Ja, ich bin dann ausgestiegen aus dem Bus und bin rumgelaufen. Tyros ist eine wunderschöne Altstadt, ist eine kleine Hafenstadt am Meer, ein Fischerhafen und so. Man kann sich da wunderbar hinsetzen, Kaffee trinken und den Fischern zugucken. Mhm. Und habe ich dann gefragt, wie ich zurückkomme. Und das Problem ist aber, dass der letzte Bus dann schon gefahren ist und ich musste dann leider ein Taxi zurücknehmen nach Beirut, also auf den Individualverkehr ausweichen, wie so oft im Libanon. Das kostet tatsächlich 20 Mal mehr. Und das zeigt eben auch, für die meisten Libanesen ist das, vor allem für die arme Schicht, ist überhaupt keine Option. Mhm. Diese Leute wären daher dankbar, wenn es ein staatliches, funktionierendes Transportsystem geben würde. Aber eben, bisher ist das vielleicht ein erster Schritt und es bleibt halt noch ein langer Weg.
Danke, Daniel.
Danke dir und liebe Grüße nach Zürich.
Das war unser Akzent mit Nahost-Korrespondent Daniel Böhm. Wer auch die Bilder zu dieser Busfahrt anschauen möchte, die ganze Reportage lesen oder weitere Artikel von Daniel aus der Region, für den wäre vielleicht ein Probeabo der NZZ was. Den Link dazu stelle ich euch in die Shownotes. Mein Name ist Marlin Oehler. Macht's gut und bis bald.